Deutschlandfunk, Kultur heute.
Es gibt gerade einige Zeitungen, die fragen, ob Deutschland unregierbar wird, wegen der wahrscheinlich komplizierten Mehrheitsverhältnisse und des Rechtsrucks, der ja fast überall in Europa zu sehen ist. Wie Deutschland aussehen würde, wenn die AfD regierte, das hat der Autor Martin Schäuble in einem Roman durchgespielt. Mit ihm spreche ich gleich. Dass die meisten Akteure der Kultur eine AfD-Regierung fürchten, das ist auch ein Thema, ebenso eine Ausstellung über den Architekten Le Corbusier. Ich bin Anja Reinhardt, einen schönen guten Abend. Zuerst aber zu einer mythologischen Figur, die viele Künstler interessiert hat, vor allem in der Malerei. Danae, Tochter des Königs Pollux, die von Jupiter begehrt wird, aber Midas liebt. Der Komponist Richard Strauss nahm sich diesen Stoff für seine letzte Oper vor, Die Liebe der Danae, entstanden rund um das Jahr 1940. Warum sich Strauss im Krieg, der damals noch weit weg von der heimatlichen Villa in Garmisch-Partenkirchen war, für eine heitere Mythologie in drei Akten, wie die Oper im Untertitel heißt, entschied, darüber lässt sich nur spekulieren. Sein Verhältnis zum Nationalsozialismus war durchaus kompliziert. Einerseits traf er sich mit ranghohen Funktionären wie Goebbels und von Schirach. Andererseits widerte ihn das Unkultivierte der meisten Nazis an. Strauss musste mit seiner Danae jedenfalls keine Kritik seitens des Regimes befürchten. Die Geschichte ist eine von unerschütterlicher Treue. Danae liebt Midas auch dann noch, als sein Reichtum verpufft ist. Und die Musik des späten Strauss ist ohnehin, meist anschmiegsam. Uraufgeführt wurde die Oper dann wegen des Krieges ohnehin erst 1952. An der Staatsoper in München hat nun Klaus Guth Die Liebe der Danae neu inszeniert. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs war gestern bei der Premiere. Ja, wie geht Klaus Guth mit der heiteren Mythologie um?
Also was Heiteres hat diese Inszenierung zum Teil tatsächlich, wobei schon etwas Ernstes und auch etwas sehr gegenwärtig Politisches überwiegt. Normalerweise denkt man ja, wenn man Klaus Guth hört, an tiefenpsychologische Deutungen, an Doppelgänger auf der Bühne, an Spiegelungen, vielleicht auch an große Räume mit vielen Treppen, an eine Drehbühne. All das ist nicht der Fall. Michael Levine hat hier für die Ausstattung gesorgt. Das ist ein Großraumbüro. Im Hintergrund sieht man riesige Videoprojektionen, erinnert ein bisschen an New York. Und wir begegnen einem Immobilien-Tycoon, der sehr an einen aktuellen amerikanischen Präsidenten erinnert. Während ich das sage, habe ich selber die Assoziation, sowas will ich ja eigentlich gar nicht auf der Bühne sehen. Und ich sage gleich, doch, weil man diese Figur zwar erkennt, weil diese Figur viel mit Gold zu tun hat und unglaublich viel mit diesem Element arbeitet und davon auch immer mehr will. Aber es ist trotzdem nicht so eins zu eins und direkt alles gedeutet, sondern es ist eher subtil und es entwickelt sich dann ein Spiel zwischen Fragen nach Macht, nach Reichtum, auch nach Ethik in der Politik, könnte man durchaus sagen. Und zugleich sind die wesentlichen Symbole in dem Stück der Danae, so ein goldener Zweig zum Beispiel, auch vorhanden. Also es ist eine sehr kluge Deutung, die dann am Ende im großen opulenten Schlussakt auch noch die Kriegszerstörung in München mit hinein blendet und Richard Strauss, der ganz verklärt, gleichsam wie ein Gott durch seine garmische Villa, durch seinen Garten spaziert. Das ist eine sehr klar verständliche und gut funktionierende Inszenierung.
Worauf läuft das hinaus? Ist das eine Kapitalismuskritik, Kritik am starken Führer, am egozentrischen, narzisstischen Führer, an der Verführbarkeit des Volkes?
Man kann sagen, es ist eine Milieustudie und es ist auch eine Studie, was denn Gold oder was eben zu viel Macht, zu viel Geld, zu viel Finanzkraft mit jemandem macht und dass am Ende sich dann eben doch jetzt die Danae für die Armut in Anführungszeichen entscheidet, also aus diesem System ausbrechen will. Am Anfang ist eine Fotosession, da sehen wir sie also in verschiedenen Stylings. Das heißt, da macht sie durchaus noch mit. Übrigens zu dem Heiteren ist noch zu sagen, es gibt einen riesigen Jet einmal, der im Hintergrund vorbei fliegt und sogar die Abgase sind aus Gold und Glitzern. Also das ist durchaus mit einem Augenzwinkern und ich finde eben, dass diese Ebenen des sehr politisch, gesellschaftskritischen, konkreten mit der mythologischen Ebene, dass die auf eine sehr spielerische, sanfte und fast untypische Weise für Klaus Guth wirklich wunderbar zusammenlaufen.
Der Midas, der wurde gesungen von Andreas Schager, ein toller Wagner-Spezialist. Bei der Danae gab es kurzfristig eine Änderung in der Besetzung. Bei einem Stück, das jetzt nicht oft gespielt wird, ist das natürlich heikel.
Ja, Andreas Schager, das ist ja ein großer Wagner-Sänger eben, der auch manchmal gerne sehr laut ist. Ich würde mal den Begriff des Schagerns dafür verwenden. Was bedeutet das? So laut wie irgendwie möglich und eigentlich so, dass man Oropax braucht. Trotzdem textverständlich und intonationssicher. Das ist das Faszinosum bei ihm. Dieses Schagern gibt es am Anfang durchaus, dass man sich fast die Ohren zuhält und dann plötzlich reißt er sich zusammen und singt das Hinreißen, hat auch die ganzen Farben, die es für Strauss braucht. Und die Einspringerin Manuela Uhl, die das ganz kurzfristig szenisch erarbeitet hat als Danae, ist wirklich hinreißend. Eine warme, kraftvolle Stimme, wie man das in so kurzer Zeit, sie hat das ja vor vielen Jahren zuletzt gesungen, sich noch einmal neu erarbeiten kann, ist mir fast schleierhaft. Und wir hören mal in diesen Strauß-Rausch rein. Hier haben wir jetzt Danae und Midas.
Ich bin jetzt mal ein bisschen dreist, Florian, aber musikalisch ist die Danae im Vergleich mit der Salome, mit der Elektra oder der Frau ohne Schatten doch ja eher glatt. Hat Dirigent Sebastian Weigle da noch mehr gebügelt oder hat er vielleicht ein paar Falten reingelegt?
Beides, wenn ich jetzt direkt spontan darüber nachdenke, eigentlich beides. Also er gilt ja als ein großer Strauß-Experte, war lange Generalmusikdirektor in Frankfurt, hat die großen Sträuße, zum Teil auch mit Klaus Guth, dort bereits realisiert. Ich bin nicht sein größter Fan. Ich fand das ein überwiegend gutes Dirigat, das an der einen oder anderen Stelle ein bisschen dann doch zu viel Sahnetorte hatte, zu laut wird. Und auf der anderen Seite gibt's ab und zu was merkwürdig Stumpfes im Orchester. Aber das sind jetzt ein paar Einwände, das kommt ab und zu vor. Insgesamt hat er schon klare Ideen, was er damit machen will, nämlich eben nicht zu viel und gleichzeitig eben auch nicht das Ganze zu zurücknehmend.
Jörn Florian Fuchs über die Oper Die Liebe der Danae von Richard Strauss, neu inszeniert von Klaus Guth an der Staatsoper in München. Wie sähe Deutschland eigentlich aus, wenn die AfD die meisten Stimmen bei der Bundestagswahl bekäme und eine Kanzlerin oder einen Kanzler stellte? Darüber hat sich der Politikwissenschaftler, Journalist und Autor Martin Schäuble schon vor 8 Jahren Gedanken gemacht in seinem Jugendroman Endland. Darin flüchtet eine junge Frau aus Äthiopien nach Deutschland. Auf der Flucht trifft sie auf einen jungen Mann, der als Soldat für die rechtsextreme Regierung undercover im Einsatz ist, aber angesichts dessen, was er an und hinter den deutschen Grenzen sieht, zu zweifeln anfängt. In Deutschland finden sich auch nicht gerade blühende Landschaften, seit die Partei Nationale Alternative regiert. Darüber konnte ich mit Martin Schäuble sprechen, dessen Roman nun für eine Bühnenversion an der Schauburg in München nochmal aktualisiert wurde. Hat die Realität die Fiktion im Roman fast schon eingeholt?
Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass wir uns immer mehr dieser Dystopie nähern. So war es ja gedacht. Das war eher so ein kleines Mahnmal, was ich da errichten wollte, dass man sich genau überlegt, wie würde das dann aussehen in der Praxis, wenn da alles umgesetzt wird. Ich muss gestehen, ich war sehr überrascht, wie schnell das in den letzten Jahren voranging. Nicht nur was diese Akzeptanz in der Bevölkerung betrifft, also die konkreten Ergebnisse in Landesverbänden, Landtagswahlen, aber jetzt eben auch mit Blick auf die Bundestagswahl, sondern auch wirklich wie gesamtgesellschaftlich, Sie haben die CDU angesprochen, man sich der AfD offenbar immer weiter bereit ist zu nähern, auch immer mehr mit denen ins Gespräch geht. Aber nicht vergessen, dass das Stück, was da entsteht und auch das Buch, ist ja an junge Leserinnen und Leser vor allem gerichtet. Sprich, es geht da nicht groß um Parteipolitik, sondern wirklich mehr auf den Blick, was es denn konkret für den Einzelnen bedeuten würde.
Also um mal konkret zu werden, es geht ja zum Beispiel darum in Endland, dass in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen, dass die hoffnungslos überlastet sind, weil da Personal fehlt, weswegen Menschen dann illegal dort beschäftigt werden. Das ist ein Szenario, was zustande kommen würde, wenn alle Menschen, die nach der AfD nicht nach Deutschland gehören und abgeschoben wieder weggeschickt werden sollen, eintreten würde?
Ja, zum Beispiel. Aber ich hätte mir für Endland, für Buch und Stück eigentlich noch was anderes ausgedacht, weil ich wollte, dass es etwas mehr wehtut beim Lesen und auch beim Zuschauen später auf der Bühne, denn es geht da wirklich um Deutsche. Das heißt, zwei junge Deutsche, Anton und Noah, die erleben, was es für sie persönlich bedeutet. Also natürlich wird das, was sie jetzt sagen, mit den Pflegerinnen und Pflegern auch angesprochen. Aber was heißt es denn, wenn man zum Beispiel Dienst an der Waffe leisten muss, Wehrpflicht eingeführt wird und man verpflichtet wird, auch auf Flüchtlinge im Fall der Fälle zu schießen, weil man eben auch als Soldat die Grenze absichern muss. Das heißt, ich habe versucht, das Parteiprogramm und das, was Politikerinnen und Politiker der Partei sagen, runterzubrechen auf den Alltag von jungen Menschen. Da wäre diese Wehrpflicht ein Thema, aber natürlich auch ganz groß der Klimawandel. Den gibt es ja laut der AfD zwar schon, aber eben nicht menschengemacht. Deswegen Rückkehr zu Gas und Kohle und Erdöl. Aber was bedeutet das denn für den Einzelnen, wenn wir so umsteigen? Oder was bedeutet das für unser Leben, wenn wir uns wieder so verhalten? Was natürlich auch wichtig ist, wie tief es in Lebensentwürfe eingreift. Also ein großes Thema ist ja bei der AfD auch vorzuschreiben, wie man denn sich sexuell zu orientieren hätte. Homosexualität ist ein Riesenreizthema. Das habe ich vor allem erlebt, wenn ich bei Parteiversammlungen war und bei Veranstaltungen war für die Recherche. Und hochinteressant natürlich, dass die Kanzlerkandidatin der AfD selbst homosexuell ist. Genau mit diesem Widerspruch gehe ich auch im Stück und im Buch um, weil man erfährt nach und nach, dass Anton und Noah, die zwei Protagonisten, auch eine homosexuelle Beziehung führen. Natürlich streng geheim, weil es offiziell die Partei, die nationale Alternative, eben nicht gerne sieht.
Wie erklären Sie sich denn den Umgang der AfD mit diesen Widersprüchen, die Sie gerade geschildert haben? Also Alice Weidel ist homosexuell, daraus macht sie im Prinzip kein Geheimnis, sie stellt es aber auch nicht besonders in den Vordergrund. Sie waren bei Parteitagen, haben Sie gerade auch gesagt, dabei, haben recherchiert und haben, soweit ich das weiß, Frau Weidel auch direkt darauf angesprochen. Also was haben Sie da erlebt über den Umgang mit diesen Widersprüchen?
Ich hatte die Chance genutzt und Alice Weidel persönlich gefragt. Das war einfach möglich im Rahmen von einer Veranstaltung. Da durfte man als Zuhörerin, Zuhörer aufstehen und Frage stellen. Und ich habe so getan, als wäre ich eben ein Sympathisant und habe gesagt, die Lügenpresse, die Lügenmedien, so wird das ja sehr oft auch von AfD gesagt, behauptet, sie seien homosexuell. Und ich bitte jetzt einfach, dass Sie das mal hier widerlegen, dass es fake ist und nicht stimmt. Also ich habe einfach maximal probiert herauszukitzeln, wie sie denn reagiert, vor allem vor dieser Halle voller Sympathisantinnen und Sympathisanten. Frau Weidel hat dann Folgendes getan. Sie hat erstmal in aller Ruhe Wasserglas getrunken und dann gesagt, ja, es stimmt, sie ist homosexuell und ja, sie haben Kinder zusammen. Und deswegen ist sie auch dafür, dass das Kindergeld in Deutschland erhöht wird. Und der Saal hat applaudiert und geklatscht. Und meine Frage, also meine eigene Herausforderung, wurde weggeklatscht. Und das hat mir echt zu denken gegeben. Also da sieht man, wie mit Kritik umgegangen wird, beziehungsweise wie auch die Einzelnen im Raum es nicht zulassen wollten, dass ihre Alice Weidel, ihr Idol, irgendetwas haben könnte, was eben nicht so ganz zum Parteiprogramm passt und zu dem, was die Partei sonst so sagt.
Ist das denn auch ein Buch, das Sie geschrieben haben, um auch zu zeigen, was passiert, wenn man nur aus Protest und nicht aus Überzeugung wählt? Was passieren könnte, wenn dann eben eine rechtsextreme Partei an die Macht käme?
Absolut. Für mich ist das Wichtigste beim Buch und beim Stück, es immer ein Stück weit weiterzudenken. Also bereit zu sein, die eigene Konsequenz zu erfahren. Ein Beispiel, die AfD sagt ja auch im Parteiprogramm, dass die Schulpflicht abgeschafft werden sollte. Da sagen alle Schülerinnen und Schüler natürlich, juhu, keine Schule mehr. Aber dann denken wir das mal weiter, wieso denn? Es soll eine Bildungspflicht geben. Das bedeutet aber, reiche Kinder werden zu Hause unterrichtet von ganz tollen Lehrkräften und alle anderen. Was geschieht mit denen? Was ist Bildung dann noch wert? Also versucht man nur zu vermeiden mit so einer Regelung, dass man womöglich keinen Kontakt mehr zu anderen Meinungen, anderen Nationalitäten hat. Das macht mir Angst und ich möchte auch durchaus, dass alle anderen Angst bekommen, die in dem Alter sind, die es betrifft. Also immer wieder nachfragen, was bedeutet das einzelne Programm für mich als Mensch in meiner Lebenswelt?
Jetzt haben Sie sich auch in einem anderen Buch Gedanken darüber gemacht, welche Gefahren eine, komplette Digitalisierung der Welt bereitstellen würde. Wenn jetzt beides zusammenkommt, also wenn eine rechtsextreme Partei an die Macht käme und tatsächlich auch Digitalisierungsstrategien nutzen würde, um ihre Ideologie ins Werk zu setzen. Wir sehen das vielleicht in Anklängen schon in den USA. Alice Weidel hat offensichtlich ganz guten Kontakt zu Elon Musk. Sehen Sie da nochmal besondere Gefahren?
Ja, das ist auf jeden Fall ein absoluter Verstärker. Man sieht, dass die AfD einen sehr, sehr professionellen Social-Media-Wahlkampf betreibt. Ich selbst in Großstädten, in denen ich so unterwegs bin, bei Lesereisen, sehr wenig Plakate der Partei. Dafür höre ich und sehe ich, was sie sonst so im Netz treiben. Und klar, Es ist unheimlich, auch deswegen, weil wir beim Stück merken, und wir sind jetzt immer noch gerade dran, die Proben beginnen gerade, wie sich das dramatisiert, wie es immer dystopischer wird. Also, dass Elon Musk so Trump unterstützt, das war abzusehen, nachdem er hunderte Millionen auch in den Wahlkampf investiert hat von Trump. Aber dass er jetzt mit der AfD sympathisiert und wie auch dann so Digitalkonzerne alle samt Hand in Hand, ja fast schon Händchen haltend, bei Trump mit vor der Tür stehen oder mit bei der Verteidigung stehen, das hätte ich nie gedacht. Und es ist unheimlich deswegen, weil wenn das Stück auf die Bühne kommt, wissen wir nicht, ob es dann noch dramatischer und noch unheimlicher in der Realität geworden ist.
Der Journalist und Politikwissenschaftler Martin Schäuble über seinen Roman Endland, der ab Ende April in der Schauburg in München als Theaterstück zu sehen ist. Die Bundestagswahl liegt dann schon 2 Monate zurück. Aber ob es Ende April schon eine Regierung geben wird, das lässt sich von heute aus schwer sagen. Denn die Stimmung zwischen den Parteien der Mitte ist gerade eher katastrophal, nachdem CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz im Bundestag für einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik die Stimmen der AfD in Kauf genommen hat. Zumal Merz genau diese Art der Kooperation mit der in Teilen rechtsextremen AfD immer ausgeschlossen hatte. Hunderttausende gingen deswegen auf die Straße und auch aus der Kultur kommt scharfe Kritik, vor allem aus der deutschen Filmszene. Das verstärkte politische Engagement hat dort wohl auch mit einem Generationenwechsel zu tun, der sich nicht zuletzt an den Filmhochschulen bemerkbar macht. Christian Berndt über eine deutsche Filmszene im politischen Wandel.
Unsere Bitte an Sie: Beteiligen Sie sich, wie wir, am demokratischen Diskurs. Äußern Sie Ihre Meinung und machen Sie klar, dass es nicht okay ist, die AfD zu wählen.
Die Schauspielerin Laura Tonke in einem Video der Wahlkampagne nicht okay. Über 40 Künstler rufen dazu auf, bei den Bundestagswahlen die Stimme abzugeben und nicht die AfD zu wählen. Initiiert haben die Online-Kampagne die Schauspielerin Tina Pfuhr und der Politikwissenschaftler Julian Noah Probst. Die beiden sind Nachbarn und Freunde.
Wir haben viel über Politik diskutiert in unserem Freundeskreis, waren auf vielen Demonstrationen und waren teilweise so hilflos, was man in dieser politischen Situation machen kann. Und haben dann gedacht, wir haben ja eine Stimme, warum nutzen wir die nicht und sammeln viele Stimmen und positionieren uns gemeinsam und zeigen Haltung.
Gesammelt haben die beiden Stimmen von Prominenten aus verschiedenen Branchen.
Ich bin kein Filmschaffender, aber wir haben recht schnell gemerkt, dass die Filmschaffenden alle sehr mutig sind. In anderen Branchen haben wir da mehr Zurückhaltung erfahren. Also wir haben da viel mehr Zusagen am Anfang bekommen, obwohl wir auch unsere Fühler natürlich in andere Branchen ausgestreckt haben.
Es gab auch viele Absagen, auch von Schauspielern.
Auf jeden Fall zeigt das deutlich das Gefühl der Unsicherheit, was gerade schon stattfindet. Also dass Menschen absagen, weil sie nicht wissen, was das für eine Konsequenz haben könnte.
Inzwischen gibt es, meint Probst, Tausende von Hasskommentaren. Begonnen haben die beiden die Arbeit an der Kampagne schon im November. Die Videos sind unter anderem auf YouTube zu sehen. Die Ankündigung von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz, für seinen Antrag im Bundestag zur Verschärfung der Migrationspolitik auch Stimmen der AfD in Kauf zu nehmen, war für Schauspielerin Luisa Céline Gaffron das Signal, zur Tat zu schreiten.
Dann gab es ja große Demonstrationen am Wochenende und trotzdem habe ich aber Anfang der Woche gemerkt, dass die Dramatik dessen, was das eigentlich bedeutet, außerhalb so einer politisierten Bubble um mich drumherum noch nicht so ganz angekommen ist.
Zusammen mit dem Schauspieler Jonathan Berlin hat Gaffron einen offenen Brief an Friedrich Merz verfasst, in dem der Erhalt der Brandmauer gegen die AfD gefordert wird und beide haben in der Kulturszene nach Mitunterzeichnerinnen gesucht. Innerhalb weniger Tage kamen über 500 Unterzeichner aus der Kulturszene zusammen, von Daniel Brühl bis Katja Riemann.
Ich war einfach nur so überwältigt und froh. Das war eine Aktion von unter 2 Tagen. Und sowas wie so ein Brief, der ist auch jetzt überhaupt erst in der Form möglich. Weil wenn ich überlege, dass man früher nur ein Telefon hatte und keine E-Mails, so dann wäre sowas auch gar nicht so schnell gegangen. Weil ich bin zwischendurch an meinem Telefon gehangen und gleichzeitig am Laptop und hatte Earpods drin, sodass ich auf meinem Telefon noch schreiben konnte.
Dass die Initiatoren dieser beiden Kampagnen zur jüngeren Generation gehören, ist wohl kein Zufall.
Aber ich kann für mich selber sagen, dass ich mich als Teil einer Generation sehe, die ihr ganzes Erwachsenenleben eigentlich eine Katastrophe nach der anderen erlebt hat. Also so weltpolitisch, mit Klimakrise, Kriegen. Das ist natürlich was politisiert.
Auch der Direktor der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, Wolf Plessmann, bemerkt bei seinen Studierenden ein verstärktes politisches Interesse.
Wo ich es besonders immer wieder wahrnehme, ist bei der Auswahl von Themen für Filme, die ja immer sehr persönlich sind, gerade bei jüngeren Filmschaffenden. Aber die persönlichen Themen sind jetzt ganz häufig politischer, als sie das noch vor einigen Jahren waren.
Allerdings gibt es auch die vielgehörte Kritik, dass sich im deutschen Kino aktuelle politische Fragen zu wenig widerspiegeln, etwa in der Art, wie man es im französischen Kino erleben kann. Das hat, meint Regisseur Christoph Hochhäusler, verschiedene Gründe.
Es gab schon in der Vergangenheit natürlich immer wieder die Versuche von Schlöndorff, von Trotter und anderen, politisch auch zu reagieren. Aber es war nie eine starke Tradition. Das ist auf jeden Fall anders im italienischen und auch französischen und auch im US-amerikanischen Kino.
Aber die mangelnde politische Aktualität des deutschen Kinos hat auch konkrete Ursachen, so Hochhäusler.
Einer der Gründe ist natürlich die wahnsinnige Langsamkeit unseres Systems. Also angenommen, man will jetzt reagieren auf die fatale Entscheidung von Friedrich Merz, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Bis der Film dann ins Kino käme, sind wir schon in der übernächsten Wahl wahrscheinlich. Das ist oft einfach zu langsam, wie wir agieren im deutschen Film. Ich fände aber natürlich toll, wenn man auch zu aktuellen Debatten Filme machen könnte und man Filme eben auch nutzen könnte, um emotionale Reservoirs bestimmter Themen in die Bevölkerung zu tragen.
Einen Kinofilm zu verwirklichen, kann im komplizierten deutschen Filmfördersystem bis zu 5 Jahre dauern. Das soll sich mit dem neuen Filmförderungsgesetz bessern. Aber vielleicht wird auch eine neue Generation von Filmschaffenden das deutsche Kino politisch stärker an die brennenden Gegenwartsfragen heranführen.
Christian Berndt über die politisierte Filmszene in Deutschland kurz vor den Bundestagswahlen. Vor dem nächsten Beitrag eine kleine Anekdote über den Architekten Le Corbusier. Im französischen Roquebrune am Mittelmeer, nahe der italienischen Grenze, besaß Le Corbusier eine kleine Hütte neben der modernen, ans Bauhaus erinnernden Villa der Designerin Eileen Gray, hatte sie selbst gebaut. Ziemlich machohaft hat er die Wände am Eingang dann bemalt, ohne Gray zu fragen. Die fand das nicht nur übergriffig, sondern auch ziemlich grauenhaft. Diese kleine Geschichte erzählt vielleicht doch auch einiges über den Charakter des berühmten Architekten, der das Bauen im 20. Jahrhundert maßgeblich geprägt hat. Geboren wurde Le Corbusier 1887 in dem kleinen Schweizer Ort La Chaux-de-Fonds, nicht weit von Bern. Das Zentrum Paul Klee in Bern zeigt ab heute eine Ausstellung zu Le Corbusier, in der der Prozess des Entwerfens im Mittelpunkt stehen soll. Die Ordnung der Dinge heißt die Schau und Christian Gampert hat sie gesehen.
Le Corbusier begriff sich als Wissenschaftler. In seinem Atelier der geduldigen Forschung wollte er jenen Prinzipien auf die Spur kommen, die das menschliche Leben gestalten und verbessern könnten. Die fand er nicht im Geometrielehrbuch, sondern, wie die Ausstellung en Detail vorführt, einerseits in Bauwerken der Antike, andererseits in Bauplänen der Natur. Le Corbusiers Skizzen vom Athener Parthenon und vom römischen Kolosseum, auf frühen Reisen gefertigt, erklären sehr viel über sein späteres Verständnis von Proportion, Raumgestaltung und Lichtführung, das sich dann in großen, funktionalen Bauten niederschlägt. Und seine Fundstücke vom Strand, die Muscheln, Kristalle und Hölzer, nehmen schon jene skulpturale Wände vorweg, die sich in den späten Werken wie der Kirche von Ronchamp manifestieren werden. Zeichnen, malen, sammeln, entwerfen, schreiben, das waren für Le Corbusier gleichberechtigte Tätigkeiten. Das Schöne an dieser Ausstellung ist, dass sie uns mitnimmt in einen Prozess, der mit Le Corbusiers obsessivem Zeichnen und seiner kubistischen Ölmalerei beginnt und sich erst dann ins Architektonische weitet. Kurator Martin Waldmeier.
Klar, Le Corbusier war ein Rationalist. Aber seine Gebäude haben immer auch einen experimentellen, auch einen verspielten Charakter. Das geht darauf zurück, dass Le Corbusier eben nicht ein ausgebildeter Architekt war, sondern dass der eigentlich eine Ausbildung als Künstler und Gestalter hatte.
Die Ausstellung erzählt in 3 Achsen, zwischen denen man zwanglos wechseln kann. Die linke Schiene zeigt chronologisch das künstlerische Werk, Zeichnung, Malerei, Skulptur. Die rechte, parallele Schiene zeigt theoretische Äußerungen zur Architektur, Entwürfe, Fotos, Architektur, Modelle. Die mittlere Achse ist das Atelier, der Ort des Nachdenkens. Hier sieht man, welche Gegenstände in Le Corbusier eine poetische Reaktion auslösten und dass das Sammeln von Naturalien, Mineralien, aber auch von Postkarten ein riesiges Archiv entstehen ließ, aus dem er schöpfte. Alle Ideen aber müssen in eine Ordnung gebracht werden, während man heute in der Postmoderne, je eher das verwurstelte, verknautschte, chaotisch diverse und unübersichtliche liebt, philosophisch und architektonisch, war in den 1920er Jahren nach den Wirrnissen des Ersten Weltkriegs Klarheit und Struktur gefragt, nicht nur im Bauhaus.
Le Corbusier hat natürlich eine kompromisslos positive Sicht von Ordnung, die er aus der Kulturgeschichte abgeleitet hat. Für ihn war Ordnung ein grundsätzliches Zeichen von Kultur. Es war die Art und Weise, wie der Mensch dem Chaos der Welt etwas entgegenhält, wie sich der Mensch die Welt bewohnbar macht, wie sich der Mensch einen Raum schafft, in dem man leben kann.
Dieses Ordnungsprinzip war aber nicht ursächlich dafür, dass Le Corbusier zeitweise Kontakt zu italienischen Faschisten pflegte. Da ging es um Bauaufträge. In seinen Vorträgen plädierte er für die moderne, durchlässige Gesellschaft. Seine Wohnmaschinen sollten Raum für viele Menschen schaffen, Kommunikation und Freiheit ermöglichen. Dass Plattenbauten und französische Vorortsiedlungen heute zu Parallelgesellschaften führen, ist auch ein Phänomen von Armut und Segregation. Die umfassende, weiträumige Ausstellung beschenkt uns mit einigen Ikonen, etwa dem Modell zur Unité d'Habitation de Marseille, einem Prototyp des Massenwohnungsbaus, und der Makette zur Kirche von Ronchamp mit ihren schwebenden Betonformen. Am Schluss kann man vor einer großartigen Videoinstallation zur indischen Planstadt Chandigarh aus den 1950er Jahren verweilen. Hier sieht man, wie aus Architektur soziales Leben entsteht, aber auch, wie die Zeit an den Bauten frisst.
Die Ordnung der Dinge, eine Ausstellung im Zentrum Paul Klee in Bern über Le Corbusier. In den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker geht es jetzt um das Kennedy Center for the Performing Arts, das Donald Trump im Visier hat.
Ja, jetzt also auch noch die Kultur. Trump ließ auf seiner Plattform Truth Social verlautbaren, die größte Kultureinrichtung in Washington D.C. teile nicht seine, Zitat, Vision eines goldenen Zeitalters der Kunst und Kultur. Konkret heißt das, ihm gefällt nicht, dass dort auch Drag-Queen-Shows gezeigt werden. Also will der Republikaner jetzt selbst den Vorsitz übernehmen in der nach dem Demokraten John F. Kennedy benannten Institution. Mehrere Kuratoriumsmitglieder sollen bereits ihre Kündigung erhalten haben. Ein in der über 50-jährigen Geschichte des Hauses einmaliger Vorgang. Er war einer der Stars in Woody Allens Schauspielerriege. Jetzt ist Tony Roberts mit 85 Jahren gestorben. Für Woody Allen stand Roberts 6-mal vor der Kamera. Dabei gab er meist den coolen, jovialen Gegenpart zu Allens eigenen hypernervösen Rollen. So etwa in Der Stadtneurotiker und in der Sommernachts-Sexkomödie. Und jetzt zu einer Kulturimmobilie mit Entwicklungspotenzial. Das war nämlich in den letzten Tagen auf mehreren Immobilienportalen zu lesen, denn dort wurde das Deutsche Theater Göttingen zum Verkauf angepriesen. Klingt verstörend, entpuppte sich nun aber, zumindest vorläufig, als Protestaktion. Denn in der finanzklammen Kommune haben tatsächlich einzelne Fraktionen über die Abwicklung der Bühne nachgedacht. Als Reaktion gingen Intendant Erich Siedler und sein Team in die Offensive und boten selbst das Gebäude zum Verkauf an.
Wir wollen nicht, dass nur Ratsherrinnen und Herren darüber entscheiden, ob Kulturabbau stattfindet. Wir wollen, dass die Stadt mitredet, dass die Menschen in Göttingen sich ganz klar ein Bild machen davon, wie die Situation ist und entschieden wird, wollen wir Theater, brauchen wir Kultur, wie viel kostet sie uns und was ist sie uns wert?
So Erich Siedler in Deutschlandfunk Kultur. Heute hat das slowenisch-italienische Städteduo Nova Gorica und Gorizia sein gemeinsames Kulturhauptstadtjahr eröffnet. Go Borderless lautet das Motto. Entsprechend gab es eine grenzüberschreitende Parade von der italienischen zur slowenischen Seite, denn es ist das erste Mal, dass ein urbaner Raum, der sich über zwei verschiedene Länder erstreckt, den Kulturhauptstadttitel bekommen hat. Und 11,3 Millionen Dollar erzielte bei einer Auktion eine über 300 Jahre alte Stradivari-Geige, deren Klang schon Johannes Brahms für sein Violinkonzert inspiriert haben soll. Damit ist sie das drittteuerste Musikinstrument, das je versteigert worden ist. Und für einen guten Zweck ist das Geld auch. Mit den Einnahmen werden nämlich Musikstipendien finanziert.
Das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. Mehr zu den von der Hamas freigelassenen Geiseln und zur großen Demo für Demokratie in München gleich in den Informationen am Abend. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören.